Ich will uns eine Passage lesen aus dem Lukas 3. Lukas 3, Abvers 3. Das geht um Johannes den Täufer. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufen in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, teile dem, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Bereitet dem Herrn den Weg, das war die zentrale Botschaft von Johannes. Und angefügt an dem, was wir auch heute gehört haben und worin wir uns im Moment als Gemeinde bewegen, möchte ich auf ein paar Sachen hinweisen. Der Johannes sagt, als das Volk zu ihm kommt: Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Ich denke, dass das für das jüdische Volk ein sehr bedeutungsvolles und wichtiger Fakt, eine wichtige Tatsache ist, Nachkommen Abrahams zu sein. Und der Johannes ermahnt sie, dass sie nicht beginnen sollen, bei sich zu sagen: Wir haben doch Abraham zum Vater. Ich denke, dass, was er damit meint, ist, eine verkehrte Sicherheit anzusprechen, die am Ende uns nicht hilft oder nicht helfen wird. Er sagt: Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Also das heißt für uns, bei all dem, wo Gott zu uns spricht, lasst uns nicht anfangen oder lasst uns nicht weiter auf die Art und Weise denken oder uns selber beruhigen: Es ist doch alles noch halbwegs okay. Ich mag zwar hier und da, dass mein verkehrtes Leben oder meine Sünde schon diverse Auswirkungen hat, aber im Großen und Ganzen geht's noch. Und im Übrigen gibt's eine Menge Leute um mich herum, die leben viel, viel schlimmer als ich. Also im Verhältnis zu manch anderen, die ich kenne, oder zu meinen Nachbarn oder was weiß ich, da ist doch noch alles okay. Und ich bin in der Gemeinde und da gehe ich doch auch ab und zu hin und beten tue ich auch manchmal und ich gebe vielleicht sogar meinen Zehnten. Obwohl das Volk zu dieser Zeit, glaube ich, noch erheblich höheren moralischen Standards lebte als wir heute in unserer Gesellschaft, bringt der Johannes diesen Ruf, dass er sagt: Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Dann gibt er diese Warnung, dass die Axt schon an die Bäume gelegt ist und das, was keine Frucht bringt, abgehauen wird. Und seine Botschaft war so stark und es war so eine mächtige Salbung auf Johannes. Es war so stark, der Herr mit ihm, dass es die Frage provozierte, was sollen wir tun? Ich glaube, dass das in unser aller Leben die entscheidende Frage irgendwann kommen muss. Bei jedem von uns muss mindestens einmal ganz entscheidend die Frage auf den Tisch kommen, was soll ich denn jetzt tun? Nicht um nochmal unser Wissen zu vermehren, nicht um eine zweite Meinung einzuholen. Die Leute, die hier fragten, was sollen wir tun, die hatten die Botschaft verstanden und sie ging ihnen durchs Herz. Und das ist die ultimative Frage, die das echte Wort Gottes gepredigt in uns hervorbringen wird und muss. Das war dieselbe Frage, die Predigt des Petrus hervorbrachte, als er zum ersten Mal aufstand, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war. Und die Frage war, was sollen wir tun? Das ist eine sinnvolle Frage. Wir müssen irgendwann in unserem Leben an den Punkt kommen, ernsthaft danach zu fragen, was sollen wir tun? Und zwar mit der Motivation, wenn ich die Antwort höre, dann weiß ich schon im Voraus, egal wie die Antwort ausfällt, danach werde ich leben. Danach werde ich mich richten. Also diese Frage hier ist ganz und gar nicht zu verstehen, ich höre mir da mal noch eine Meinung. Weil es kann da nicht schaden, mal noch diese und jene Meinung gehört zu haben. Ja, klingt auch gut, könnte man auch so sehen, okay. Aber den Teil, nee, da ist nicht so. Also damit hat diese Frage nichts zu tun, die sie hier stellten. Er antwortete aber und sprach, wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keins hat. Er sagt dann zu den Zöllnern, dass sie aufhören sollen, die Leute zu betrügen. Und das ist echt dem Berufsstand der Zöllner eigen. Und er fordert die Soldaten auf, keine Gewalt auszuüben gegen Menschen und niemanden zu erpressen. All das zeigt uns, dass es Gott um unser Leben geht und nicht um vordergründige, fromme Aktivitäten. Seine Antwort lautete nicht auf die Frage, was sollen wir tun, besuch noch mehr Gebetstreffen und arbeite bitte noch in diesen und jenen Kreis mit und tu bitte das noch mehr an der Gemeinde. Auf die Frage hin, was sollen wir tun, war nicht seine spontane Antwort zu den Soldaten oder zu den Pharisäern, bitte kommt regelmäßiger in die Synagoge. Obwohl das alles wichtig ist und seinen Platz hat, zeigt uns seine Antworten, dass es dem Herrn um unser Leben geht und um unsere Taten. Und deshalb ist die Ansage, das Teilen, die Ansage an die Zöllner, keine Menschen mehr zu betrügen und die Ansage an die Soldaten, nicht das zu tun, was Soldaten allgemein tun. Also es geht dem Herrn um unser Leben. Deshalb hat der Heilige Geist heute nochmal gesprochen durch unsere Anbetungszeit, dass wir umkehren sollen dort, wo der Heilige Geist uns das zeigt. Möchte ich uns einen Abschnitt lesen aus den Sprüchen. Das ist Kapitel 5. Sprüche Kapitel 5. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit zu meiner Einsicht, neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Also die, wer damit gemeint ist, ich denke, es geht in erster Linie um sexuelle Unmoral oder Verfehlungen überhaupt auf sexuellem Gebiet. Und das wird hier angesprochen wie eine Person. Das gibt uns die Warnung, dass der Beginn, die Verführung in eine verkehrte Richtung in unserem Leben, in dem ganzen Gebiet von sexueller Reinheit und sexueller Unmoral, dass es beginnt mit, wie Honig träufeln die Lippen der Fremden, glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst und sind unstet ihre Bäume und du erkennst es nicht. Diese Schriftstelle zeigt uns, dass wenn wir auf dem Gebiet von Sexualität nicht in Reinheit leben, das geht einher mit einem geistlichen Blindwerden für geistliche Tatsachen. Wir lesen hier, dass sie unstet ist in ihren Bäumen und dass du es nicht erkennst. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe. Sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsam Erworbenen in eines Ausländers Haus. Wenn wir in diesen Bereichen nicht in Reinheit leben und nicht von verkehrten Dingen umkehren, zeigt uns diese Schriftstelle, hat es eine Auswirkung auf unsere finanzielle Situation. Sexuelle Unmoral und sexuelle Verfehlungen bringen uns in finanzielle Nöte. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahin schwinden und sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen. Dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Dieser Vers zeigt uns, dass man mitten in einer Gemeinde ins Unglück geraten kann. Das meint auch Johannes, wenn er sagt, wiegt euch nicht in dieser Sicherheit, wir sind doch Nachkommen Abrahams und da gibt's Verheißungen und da ist das alles geregelt. Man kann mitten in der Gemeinde ins Unglück geraten. Wir haben das jetzt ganz nah erlebt und gehört und erfahren letzten Mittwoch, dass das geschehen kann. Hier mitten unter uns. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Vielleicht lese ich noch kurz weiter, denn nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche, sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche, dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Das Ganze ist auch ein prophetischer Bezug oder Bild auf die Ehe. Die Zisterne ist ein Bild für die Jungfrau und der Brunnen ist ein Bild für die Ehefrau. Und die Quellen, die hier erwähnt sind, ist ein Bild für den Mann. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und dann war da unten, warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Es geht dem Herrn um unsere Wege und um die Wege unseres Herzens. Und deshalb ermahnt der Johannes die Menschen, die ihn fragen, was sollen wir tun? Du musst noch ein bisschen öfters die Synagoge besuchen. Nein, lebe so, wie Gott das gesagt hat. Die Wege, die wir gehen, die Wege, die wir leben, das ist das, was den Herrn interessiert, was entscheidend ist für ihn. Diese Passage, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Meinung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Es ist tatsächlich so, dass wir Ältesten ein Stück müde davon sind, dass wir in manchen Situationen seit Jahren ermahnen und belehren und Leute unter uns, Leute von euch, konsequent etwas anderes tun. Und wir haben das so realisiert und uns auch darüber ausgetauscht in den letzten Tagen, was uns das für Kraft und für Zeit gekostet hat. Und das alles, was unter der Rubrik Seelsorge läuft oder unter dieser Überschrift, ich glaube, dass der Heilige Geist uns dort an andere Orte bringen will und dass der ganze Bereich, den wir vielleicht bis heute noch so als Seelsorge verstehen, wo man immer wieder und immer wieder die Missstände ausbreitet, die letzten Endes nur Folgen sind einer verkehrten Haltung, die beim Namen genannt einfache Folgen sind aufgrund von Ungehorsam. Und ich muss euch sagen, dass wir müde sind davon, das immer wieder zu hören, in bestimmten Situationen über Jahre immer wieder dasselbe zu sagen, mit dem Ergebnis, dass das konsequent ignoriert wird. Persönliche Gespräche oder diese Seelsorge, wobei das Wort in sich irgendwie nicht ganz stimmig ist, weil es geht ja darum, dass unser Geist vom Heiligen Geist erweckt ist und die Seele sich dem unterordnet. Von daher ist das Sorgen für die Seele nicht das Erste und Vordergründige. Das ist etwas, was ich mir persönlich sehr wünsche, was wir uns als Älteste sehr wünschen, dass wir an konkreten Punkten dort weiterkommen und dass wir, oder wir haben besprochen miteinander, dass wir uns zukünftig in bestimmten Situationen anders verhalten werden. Sind viel in Bereiche hineingegangen, wo wir Lösungen angeboten haben, die nicht umgesetzt werden und aufgrund dessen, dass verkehrt gelebt wird und verkehrte Entscheidungen getroffen werden, kommen böse Dinge ins Leben und geschehen Sachen, die verkehrt sind und das Ganze hat einfach negative Folgen. Und das ist absolut normal und ist ein biblisches Prinzip, denn was man sät, wird man ernten. Und hier ist dieses Zitat, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Meinung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen. Bei all dem, wo wir in verkehrten Dingen leben und wo wir dann den Fluch daraus und die negativen Auswirkungen spüren, werden wir in Zukunft uns anders verhalten, weil die Quelle, aus der wir leben können und sollen, und unsere gesamte Wegweisung und unsere Idee, die wir brauchen, um Entscheidungen treffen zu können, die richtig sind, die Gott gefallen, sind hier in diesem Buch. Das ist ein Schluss, den habe ich in den letzten Tagen gefasst. Ich habe mit Matthias darüber viel ausgetauscht. Ich werde in Zukunft viel öfter sagen, das und das Problem hast du, lese hier in dem Buch und in 4 Wochen erzählst du mir die Antwort. Ich bin müde, Lösungen zu geben, die aus dem Wort kommen, mit dem Ergebnis, dass Leute unter uns weiterleben wie vorher. Das ist sehr wenig motivierend und ich glaube auch nicht, dass das dem Wort entspricht. Ich möchte euch also heute ermahnen, wenn wir in unserem Leben irgendwo auf Granit beißen, wenn da Festungen sind, mit denen wir nicht zurechtkommen, wenn einfach Dinge verkehrt sind, unsere erste Quelle rauszufinden, wo es jetzt hingeht und was wir jetzt zu tun haben, ist dieses Buch. Jeder besitzt eine Bibel in der Sprache, die er lesen kann. Wir haben den Heiligen Geist und wir können ihn anflehen, uns durch das Wort zu belehren und zu überführen. Und das ist unsere Aufgabe. Und die werden wir euch nicht mehr abnehmen. In diesem Buch steht haarklein aufgeschrieben, wie ich als Ehemann zu leben habe. Und hier drinnen steht haarklein aufgeschrieben, wie eine Ehefrau zu leben hat. Und das Buch ist sehr deutlich, wie wir letzten Mittwoch gehört haben, zum Thema sexuelle Unmoral und Unzucht. Und das Buch spricht über alle Bereiche unseres Lebens. Es ist ganz egal, in welcher Situation du dich befindest, der Herr ist in der Lage, in jeder Situation deines Lebens durch das geschriebene Wort zu dir zu sprechen. Deine Pflicht ist es, dass du dir dafür Zeit nimmst, dass du dich mit dem, was du liest, verbindest und dass du nahezu täglich diesen schieren Entschluss fasst, das, was ich hier gelesen habe, das ist das Maß der Dinge. Damit verbinde ich mich, das umarme ich, das ist jetzt mein Ding, Heiliger Geist, das Wort muss jetzt in meinem Leben zur Substanz werden. So, genau so will ich leben. Das ist deine Aufgabe. Ich denke, dass wir in dieser Art und Weise so nicht mehr weitermachen können, auch als Älteste nicht, und auch nicht mehr weitermachen werden. Jeder von uns besitzt dieses Buch und damit ist der Weg offen, dass der Herr zu jedem von uns ganz detailliert spricht Und glaubt mir, der Herr ist in der Lage, uns durch eine einzige Schriftstelle so zu erschüttern und so zu überführen, dass unser ganzes Leben eine totale Wende nimmt. Das ist tatsächlich möglich. Und ich habe da viel drüber gelehrt in den letzten Jahren, dass das Gottes erste Wahl ist, durch die Bibel zu uns zu sprechen. Und ich möchte, dass wir zurückkommen zu dem geschriebenen Wort und dass auch all die anderen christlichen Bücher danach kommen. Lasst uns damit aufhören, wenn wir für eine Lösung suchen, was gibt's denn da für gutes Buch? Es gibt ein gutes Buch mit der ultimativen Lösung für alles und dieses Buch heißt die Bibel. Und dann gibt es gute christliche Bücher von geisterfüllten Menschen geschrieben und die können wir dazu nehmen und die werden uns diesen und jenen Bereich noch ein Stück helfen. Ich empfinde bei all dem, was auf dem christlichen Buchmarkt zur Verfügung steht, ich finde nur die Bücher tatsächlich hilfreich und tatsächlich auch geistgewirkt, die uns hinlenken zur Bibel, die uns Geschmack machen, wieder mehr uns im Wort einzugraben, die uns Lust machen auf die Bibel, die uns dahin bringen, meine Güte, das sagt das Wort, da muss ich sofort mal das Wort hernehmen. Bücher, die uns dort wieder hinführen, das sind gute geistgewirkte Bücher. Christliche Bücher, die Theologien auf Geschichten aufbauen oder auf Erlebnisse von irgendwelchen Leuten und wo wir in Theologien schwelgen, ohne dass es da eine Verbindung gibt zum geschriebenen Wort, halte ich für wenig zielführend. Das ist so ein Wort, was ich von unserem Rechtsanwalt gelernt habe. Wollte ich jetzt mal irgendwie einfügen. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch schon so gemacht habt. Wenn du was liest von Derek Prince, bringt dich das näher zum Wort. Und das sind geistgeleitete und geistinspirierte Bücher. Also ich bitte euch, eure Verantwortung da wieder wahrzunehmen für euch selbst. Lasst es nicht dahin kommen, erst irgendwie, wenn es ganz schlimm geworden ist, drüber zu erschrecken, hätte ich nur. Es gibt konkrete Situationen, wo wir über Jahre dasselbe reden und zum Teil über 10 Jahre und länger. Und ich will euch das so offen sagen, wir haben darauf keine Lust mehr. Und wir können und wir dürfen auch nicht andere Menschen vor den Konsequenzen bewahren, wenn man falsch lebt und falsch entscheidet. Das tut der Herr nicht und wir tun das auch nicht. Dieses ganze Kapitel 5 ist also in erster Linie darauf zu beziehen, das ganze Thema Sexualität. Es ist sehr schön beschrieben, dass das am Anfang ist wie Honig und Klatter wie Öl und am Ende ist es wie Wermut und wie ein Schwert. Und ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Sheol halten ihre Schritte zu. Wir hatten vorhin 2. Korinther 7. Da ist so eine ganz kurze Passage, die mich sehr getroffen hat. 2. Korinther 7, 11. Da steht, denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid. Also man kann tatsächlich nach Gottes Sinn betrübt werden. Ich halte nicht viel von dem Evangelium, der Herr gibt immer Freude und ist immer alles gut und Gott ist da und es wird alles gut. Paulus sagt hier, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid. Es gibt tatsächlich Phasen, wo der Herr will, dass wir betrübt werden, dass wir aufwachen und dass wir eben von verkehrten Dingen umkehren. Deshalb lasst uns da weitergehen auf diesen Weg, den der Heilige Geist uns gebracht hat. Lasst uns das Böse fortschaffen aus unserer Mitte, aus unseren Häusern, aus unserem Leben. Und wann immer du nicht genau weißt, wie ist das jetzt zu handeln, was sollte ich jetzt tun, wie sollte ich jetzt leben, was ist hiermit, was ist damit, hört auf, immer zuerst die anderen anzurufen, was die sagen, oder zu gucken, was gibt's denn da für ein Buch. Die erste Frage sollte lauten, immer wenn wir im Unklaren sind, wenn wir in Situationen stecken und nicht genau sehen, wie der richtige Weg ist, lass doch mal unsere erste Reaktion sein, ich befrage dieses Buch. Und vielleicht funktioniert das nicht im ersten Moment, dann musst du so lange dranbleiben, bis es funktioniert. Und das kann dir niemand abnehmen. Und dieses Buch ist wirklich in der Lage, in jedem Bereich des Lebens zu uns zu sprechen. Glaubt mir, wir kommen in keine Situation, wo es darüber nicht Weisheit und Licht gäbe im geschriebenen Wort. Es ist absolut ausgeschlossen. Das Wort ist vollkommen, es ist lebendig, es ist vom Himmel gekommen und es wird ewig sein. Es hat ewigen Bestand. Es ist einfach übernatürlich. Es kommt von oben herab, von dem lebendigen Gott. Deshalb können wir auf die Führung, die uns der Herr gibt, durch das geschriebene Wort voll und ganz vertrauen. Voll und ganz. Das ist die zuverlässigste Quelle, die es gibt im ganzen Universum. Also wenn Dinge nicht klar sind, wenn wir in Dingen feststecken, in Schwierigkeiten, wenn Konsequenzen unserer verkehrten Entscheidungen uns einholen, zu all dem will uns das Wort leiten und Licht geben. Wir brauchen enorm Unterscheidung und Fähigkeit zu unterscheiden und die kommt in unser Leben durch einen Umgang mit dem Wort. Und wir brauchen es, dass das Wort in uns Seele und Geist voneinander trennt. Wir kennen alle diese Schriftstellen aus Hebräer, das ist wie ein zweischneidiges Schwert, was Seele und Geist und Mark und Bein voneinander trennt. Wir brauchen genau jetzt in dieser Phase ganz massiv die Arbeit des Wortes in uns, Seele und Geist zu trennen. Dann können wir auch E-Mails, die geschrieben werden, einordnen. Wir müssen lernen, Seele und Geist zu trennen. Und der Geist, den der Herr in uns von Neuem geboren hat, wird immer sich mit dem Wort gerne verbinden, immer. Und es ist jeden unsere Aufgabe, unserer Seele zu befehlen, dass sie sich jetzt mit unserem Geist derartig konform geht und dem gehorsam ist, was unser Geist durch den Heiligen Geist inspiriert entscheidet. Wie es vorhin auch jemand vor mir sagte, man liest das in der Bibel, aber in meiner Situation ist es halt so. Die Bibel sagt zu dem und dem das und das. Ja, mag sein. Aber in konkret meiner Situation ist es anders. Das müsst ihr auch mal verstehen. Ja, lassen wir das mal zu, dass wir nach Gottes Sinn betrübt sind. Dass der Heilige Geist uns erschüttern darf, dass der Heilige Geist uns schocken darf, weil er das als Ziel hat, dass wir am Ziel ankommen, dass wir das erreichen, was der Herr für uns hat, dass all das, was er in unser Leben bringen will, durch unser Leben geschieht. Weil der Herr möchte, dass wir bei ihm ankommen und eine Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Vorhin hatte jemand so einen Psalm aus den Sprüchen genannt, der nicht ganz so fröhlich ist für einen Moment. Da ging es um Widerspenstigkeit. Und es gibt noch eine andere Passage in den Sprüchen, das ist Kapitel 15, der Vers 25. Da steht: Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Das ist irgendwie ein bisschen ein Schock. Aber das ist unser Herr. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder. Also das, lasst uns das mitnehmen als so eine Art Weichenstellung in unserem Denken. Du triffst auf das nächste Problem, die nächste Schwierigkeit, die nächste Festung. Lass deine erste Reaktion sein, was sagt das Wort? Danach kommt, ich lese noch ein nettes Buch. Es gibt durchaus christliche Bücher, die zu bestimmten Themen Offenbarung auch geben und uns helfen, in Offenbarung zu kommen. Aber wenn es wirklich gute oder geistgewirkte Bücher sind, dann werden sie die Offenbarung, die aus dem Wort kommt, unterstützen und letzten Endes hervorbringen. Aber das kommt danach. Und die anderen Fragen kommen danach. und die anderen betet mal drüber. Ja, wir beten mal drüber. Wir haben in den letzten Jahren über eine Menge Sachen gebetet, drüber gebetet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir beten mal drüber. Was irgendwie impliziert, das ganze Ding bleibt, wie es ist. Und wir haben auch über Dinge gebetet, wo es nicht galt zu beten, sondern zu tun, was das Wort sagt. Das ist meine Ansage heute. Tu endlich, was das Wort sagt. Und da gibt es ganz konkrete Situationen, brauchen wir nicht mehr beten, brauchen wir niemanden mehr fragen, sondern wir tun endlich, was das Wort sagt. Das ist alles. Wir sind derartig trainiert, um von dem Punkt abweichen zu können, noch uns in lehrmäßige Dinge und in Gespräche. Und wir suchen uns Leute, wo wir das immer wieder auskippen können, immer wieder über dasselbe reden. Dann haben wir diese religiösen Ideen, der Herr muss das alles tun. Und da muss ich warten, bis der Herr das tut, weil ich kann nicht. Wir sind so trainiert, an diesem ganz einfachen Punkt irgendwohin abzubiegen und haben da ganz christliche Verhaltensweisen antrainiert und wie wir dann reden und wie wir Dinge darstellen können, nur damit wir nicht die Verantwortung übernehmen müssen, nur damit wir nicht uns hinstellen müssen und sagen müssen, ich habe hier verkehrt gelebt, ich muss es richtig leben. Ich habe hier Mist gebaut, Herr, bitte vergib, reinige mich, jetzt anders. Wir hatten ja gesprochen über den Nathan, der zu David kam und ihm gesagt hat, wie verkehrt das alles war mit Bathsheba. Und die Reaktion von David, er fing nicht an, Vorträge zu halten. Er fing auch nicht an, den David irgendwie runterzumachen, den Nathan. Wer bist du, dass du zu mir kommst? Ich bin hier König. Hallo? Leibwache, werf den mal raus, der nervt. Er hat keine Erläuterungen gefunden, dass das mit Bathsheba anders zu verstehen ist. Das kann man schon allgemein so sehen, dass das falsch war. Aber hier gerade in dem ganz konkreten Fall, das verstehst du nicht, da war das irgendwie anders. Tu doch einfach, was das Wort dir sagt. Und wenn du es noch nicht weißt, was es sagt, musst du es rausfinden. Und das ist deine persönliche Verantwortung. So will der Herr dich leiten. Wir müssen diesen Kampf des Glaubens kämpfen, um unsere persönliche Zeit mit dem Herrn. Und ganz egal, wie die Zeiten sind und ganz egal, wie viel wir arbeiten müssen oder ob wir Arbeitgeber haben, die uns zum vielen Arbeiten zwingen oder wir uns das selber auferlegen, es spielt keine Rolle. Wir haben diesen Kampf zu kämpfen, dass wir unsere persönliche Zeit mit dem Herrn haben, dass er uns persönlich leiten kann und zu uns sprechen kann und uns korrigiert, zurechtbringt, damit wir am Ziel ankommen, damit unsere Berufung in Existenz kommt, damit wir die Aufgaben wahrnehmen können, die wir eigentlich vom Herrn haben, persönlich und als Gemeinde. Dass die Furcht des Herrn zunimmt und dass unsere Entscheidungen immer mehr von der Frage geprägt sind, gefällt das dem Herrn? Ist ihm das angenehm oder ist ihm das ein Gräuel? Sagt der Herr, Halleluja, das hast du gut gemacht, jawohl, geh weiter so. Oder sagt der Herr, mir ist es übel, wenn ich dich sehe. Diese Frage muss als erstes in uns auftauchen bei unseren Lebensentscheidungen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, neben anderen Schriftstellen genannt in Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Gott braucht die Gemeinde, die er baut, die aus Jüngern besteht, aus Menschen mit einem demütigen Herzen, mit einer demütigen Haltung, damit er seine Weisheit den Mächten zu erkennen gibt. Wie können wir den Mächten Gottes Weisheit zu erkennen geben, wenn wir leben, wie die Mächte uns das aufzwingen wollen? Wie soll das gehen? Wie können wir das Reich Gottes demonstrieren, wenn wir in unserem alltäglichen Leben genauso leben wie die Welt? Wie soll das gehen? Ich möchte, dass das in uns anfängt, Schmerzen zu erzeugen, dass das unser Herz anfängt zu drücken, dass es uns richtig übel und unwohl dabei wird, wenn wir merken, mein Leben, mein Verhalten bringt Unehre und Schande auf das Reich Gottes. Es verunehrt den Namen Jesus. Das, was ich hier tue, was ich hier lebe, da werden Leute von außen, wenn sie das sehen, werden sie sagen, ach du liebe Zeit. Das soll ein Christ sein. Der Herr will durch die Gemeinde den Mächten zu erkennen geben, seine Weisheit. Und das geht nur, wenn die Gemeinde in dieser Weisheit und nach dieser Weisheit lebt, die von ihm kommt. Lasst uns doch damit aufhören zu argumentieren und nach irgendwelchen Lösungen suchen außerhalb dieses Wortes. Lasst uns damit aufhören, uns selber zu schonen. Die Schriftstelle vorhin von der Iris ist das sehr markant. Wer versucht, sein Leben zu erhalten, wird es verlieren. Das ist ein Versprechen aus der Schrift, das ist eine Verheißung. Es mag sein, dass wir Prägungen haben, dass wir Dinge erlebt haben, die schwierig waren, die verkehrt waren, wo wir verletzt wurden, wo wir deformiert sind, wo wir Prägungen bekommen haben, die verkehrt waren, wo wir in unserer Kindheit Mangel erlebten oder Ablehnung, was es auch immer sein mag, dass uns jemand verlassen hat, betrogen hat, hintergangen hat, ganz egal. Wir haben die Verantwortung für unser Leben. Und das ist irgendwie so unser Aufruf, übernehmt die Verantwortung für euer Leben. Und wenn da Fragen sind, wenn da Dinge nicht klar sind, lese ein Wort. Und es gibt den nächsten Termin. Hier ist meine Ansage. In diesem Bereich musst du das tun, weil es das Wort so und so sagt. Und hier ganz konkret, in dem Bereich deines Lebens musst du das tun, weil es das Wort sagt. Und dann habe ich wieder Zeit für dich, wenn du das tust. Wir werden als Älteste hier eine Weiche stellen und wir werden in diese Richtung gehen. Wir sind nicht mehr bereit, Zeit zu haben und über Schwierigkeiten und Probleme zu sprechen, wenn wir nicht sehen, dass Gehorsam ist und man sich entsprechend des Rates, den man von uns verlangt und abfragt und hören will, sich bewegt und handelt. Wir werden in diese Richtung gehen. Das und das hatten wir zuletzt besprochen. Hast du das getan? Nein? Okay, dann ruf mich an, wenn du das getan hast. Bis dahin, entscheide. Tu, was das Wort dir sagt. Ja, das ist so schlimm. Meine Ehe ist so schlimm. Wir haben kein Geld. Wir haben Schwierigkeiten mit den Nachbarn, was weiß ich. Hast du getan, was das Wort sagt? Hast du den Rat angenommen, den ich gegeben habe, den du von mir gefragt hast? Nein. Okay, ich habe keine Zeit. Wir werden auf diesen Weg gehen. Der Heilige Geist verbietet uns, da so weiterzumachen wie bisher. Seele und Geist müssen in dem Bereich voneinander getrennt werden. Aber so kann man das doch nicht. Das ist aber jetzt nicht liebevoll. Und da muss doch auch mal mehr Verständnis. Wir müssen hier Seele und Geist voneinander trennen. Die Bibel ist voll davon, von diesem Grundtenor. Verheißungen ohne Ende sind uns gegeben. Dinge, wo Gott für jeden Bereich des Lebens Gutes verheißt. Und ganz viele Verheißungen beginnen immer damit, wenn, dann. Wenn, dann. Wenn du meiner Stimme gehorchst, dann. Wenn du nicht gehorchst, dann. Und mir ist es sehr deutlich geworden, dass es nicht meine Aufgabe ist, als Ältester hier, Menschen vor den Konsequenzen zu bewahren, wenn sie der Stimme des Herrn nicht gehorchen. Das darf ich nicht tun und das werde ich auch nicht mehr tun. Das Wort hat Kraft, uns aufzuerbauen und es hat Kraft, uns Ausrichtung zu geben für unser ganzes Leben. Und der Herr verlangt nicht von uns, dass wir in allen Dingen sofort klar blicken, alle Dinge wissen, alle Dinge kennen. Aber der Herr erwartet, dass er zu uns sprechen kann durch das geschriebene Wort. Und deshalb kämpft diesen Kampf um die Zeit mit ihm und mit dem geschriebenen Wort. Und ganz egal, wie lange es dauert, bis du zum ersten Mal überhaupt eine echte Offenbarung aus dem Wort erlebst, ganz egal, wie lange das dauert, bis der Heilige Geist dich durch eine ganz bestimmte Schriftstelle konkret weiterbringt, und sollte es 5 Jahre dauern, dass du das täglich tust, dann tu es 5 Jahre. Ich denke nicht, dass es so lange dauert. Ich hatte das vor kurzem erwähnt, das war mir so eine Inspiration in dem Moment, wie wir Männer irgendwo nanbeißen können, wenn es darum geht, Holz zu machen. Ich hatte dann danach mit jemandem ein Gespräch, wo er sagt, oh meine Güte, das hast du echt wirklich nur für mich erzählt. Es ist mir in dem Moment klar geworden, was ich für Energie aufbringe zum Holz machen und im Verhältnis zu der Energie im Wort zu lesen, wow. Ja, das ist mein Aufruf, vergrab dich im Wort, hier drinnen sind die Lösungen. Und der Herr wird reden. Der Heilige Geist kann dir ganz bestimmte Dinge deutlich machen. Und die Schriftstellen, wo du persönliche Offenbarung empfängst, genau die werden in dir zur Substanz. Das ist deine eigentliche Glaubenssubstanz. Also nochmal. Unsere erste Reaktion muss sein, unser erster Gedanke, das, was uns maßgeblich beeinflusst, wie denkt der Herr darüber? Und wenn du wissen willst, wie der Herr denkt, dann musst du in dem Buch lesen, weil da steht drin, wie er denkt. Und wir können nicht davon ausgehen, auch wenn wir schon 15 Jahre hier sitzen, dass wir dadurch das automatisch wissen, wie es richtig ist. Können wir nicht. Aber wir finden in seinem Wort, wie er denkt. Das muss unsere erste und wichtigste Frage sein in unseren Entscheidungen. Und wenn da Dinge nicht klar sind, und wenn besonders wir Männer, die wir unsere Familie leiten, wo wir das Haupt sind, wo wir im Großen und Ganzen wissen müssen, wo es hingeht. Und wir werden auch danach gefragt, der Herr wird davon Rechenschaft von uns fordern. Dann suchen wir im Wort, wie es sein soll. Und der Herr wird es tun, gibt uns da ganz klar Passagen, wo wir sehen, aha, so ist das. Okay, ich kehre hier um, das ordnen wir so und hier leben wir so. Und der Segen Gottes wird in unser Leben einziehen. Hat er einen wichtigen Zusammenhang genannt? Ich habe das Gefühl, dass das für jemand hier wirklich wichtig ist. Leben in sexuell ungeklärten Verhältnissen, Leben außerhalb der Ordnung Gottes, Leben in Unzucht oder in Ehebruch, zieht finanzielle Nöte nach sich. Aber ich habe nicht nur dieses Ehebruch als solches im Blick. Es geht mir um die ganzen feinen Abstufungen davor. Das ist eine Folge, die wir aus diesem Sprüche-Kapitel lesen können. Und dann liest du das und denkst, oh meine Güte, ja, jetzt habe ich auch die Erklärung, warum ich in dem anderen Bereich solche Probleme habe, weil der Bereich nicht stimmt. Oh, danke Herr, dass mir diese Lampe jetzt anging. Okay, da weiß ich, wenn ich den Bereich ordne, würde den Segen einkehren. Ganz einfach. Wir leben nach dem Wort und wir finden die Lösungen in dem Wort. Und so spricht der Herr zu uns und so will er uns leiten. Und in all den Bereichen, wo wir feststellen, das, was wir haben, was im Moment Fakt ist bei uns, ist weit weg von dem Standort im Wort. Dort sollen wir nicht resignieren und traurig sein und oh, das schaffe ich ja nie und das ist ja wieder furchtbar anstrengend und Gott verlangt jetzt auch noch das von mir. Da statt, dass in Bereichen, wo wir weg sind vom Standort Gottes und wo wir was ganz anderes erleben, der Start in die richtige Richtung ist immer, dass wir das, was die Bibel über diese Dinge sagt, anerkennen als richtig und wahr. Und damit gleichzeitig auch eingestehen, mein Erleben und mein bisheriges Gehen in diesem Bereich sind verkehrt. Und dann beten wir diese Schriftstellen und proklamieren sie über unserem Leben. Wir verbinden uns innerlich damit. Das ist unser Herz. Diese Schriftstellen sozusagen umarmt. Und wir können da aufrichtig sein und sagen, Herr, in meinem Leben läuft das und das. Das ist was total anderes, wie es hier steht. Aber das, was hier steht, ist das Gute. Und das erwähle ich. Hier entscheide ich mich. Das umarme ich. Hier dränge ich hinein. Um jeden Preis, Herr, ich will das erreichen. Helf mir hier, gib mir hier Gnade. Ich erkenne an, Das ist die Weisheit. Das hat ewigen Bestand. Das wird mich nach vorne bringen. Das wird mich retten. Das wird Segen freisetzen. Und dann kämpfen wir diesen Kampf. Wie lange? Bis wir gewonnen haben. Ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre, keine Ahnung. Spielt keine Rolle. Wir verbinden uns mit dem, was das Wort sagt. In der ganzen Situation, in der wir auch gerade stehen als Gemeinde, haben wir auch als Älteste beschlossen, wir gehen nicht zurück hinter den Standard des Wortes. Das werden wir nicht tun. Wir werden nach dem leben, was in diesem Buch steht. Und da wird es noch viele Situationen geben, wo es uns ganz kurz innerlich was umstülpt und das uns ganz kurz irgendwie krass oder schlimm oder ungerecht vorkommt. Immer dann, wenn das Reden Gottes uns schlimm und ungerecht vorkommt, ist es einfach nur ein Indiz dafür, dass unser Herz an der Stelle verkehrt ist. Das ist alles. Das ist die einzige richtige Schlussfolgerung. Wenn wir etwas lesen, wie der Herr über Dinge denkt und das erzeugt in uns ein Gefühl, das ist aber ungerecht und das kann doch so nicht sein und wo ist denn das Verständnis für dies und jenes, dann ist es immer das Indiz dafür, dass in unseren Herzen Lügen wohnen. Das ist alles. Wir leben in Zeiten von Vorbereitung. Der Herr will durch die Gemeinde Dinge offenbar machen. Unsere Gesellschaft geht abwärts, fast im freien Fall. Der Herr braucht seine Gemeinde, um Menschen zu retten. Gott kann nicht einfach runterkommen und hier sein Ding machen ohne die Gemeinde. Gott hat sich festgelegt, er braucht uns, er braucht die Gemeinde für das, was er tun will. Er braucht die Gemeinde als diese Arche wie damals bei Noah. Deshalb müssen wir uns vorbereiten, müssen selber in Dingen in die Gänge kommen. Wie wollen wir Menschen Anleitung geben und auch helfen, dass sie frei werden von Bindungen, wenn wir selber an demselben gebunden sind? Wie soll das gehen? Welche Kraft soll das haben? Und Gott wartet sehnsüchtig darauf, dass seine Gemeinde sich da vorwärts bewegt. Wartet sehnsüchtig darauf. Jesus hat so ein Verlangen, wiederzukommen. Bei all dem, was tobt auf der Erde an Katastrophen, wo Menschen zu Schaden kommen in Größenordnung, bei all dem, wo in unserer Zeit heute so viele Märtyrer sterben wie noch nie in der Geschichte zuvor. Der Herr will wiederkommen und das beenden. Das ist eine Sehnsucht in dem Herzen Jesu, die können wir uns nicht vorstellen. Lass uns doch dort vorwärts gehen. Um unsere selbst willen, auch um da Menschen herum, um uns herum willen, die gerettet werden müssen. Aber wie wollen wir glaubhaft eine Botschaft geben, wenn wir genauso leben wie sie? Wie soll das gehen? Also, wenn wir Rat brauchen, wenn wir Lösungen brauchen, nicht bei Facebook einklinken, sondern wir stecken unser Face ins Buch. Habt ihr das gelesen, dass Facebook 100 Milliarden Dollar wert sein soll? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel eure Informationen schon wert sind an barem Geld? Ich finde das sehr bedenklich. Es sind einfach Verlockungen, wo der Teufel neue Abhängigkeiten schafft. Es gibt Leute, die können keinen Tag vergehen lassen, ohne ihr Facebook-Profil zu checken. Da werden Beziehungen, Pseudo-Beziehungen gebildet, die gar keine sind. Und man hat Freunde, die man noch nie gesehen hat und deren Herzen man nicht im geringsten kennt. Also es gibt unendlich zahllose Verlockungen und Möglichkeiten, die die Welt, die Finsternis uns anbietet. Deshalb ist dieses hier nach diesem Buchleben angesagter denn je. Und wir gehen finsteren, bösen Zeiten entgegen, wo wir unsere ganze Lebensphilosophie ganz und gar aus diesem Buch holen müssen. Das ist das, was der Herr will. Also ich bitte euch, dass ihr das bedenkt und dass ihr das richtig versteht. Wir sehen uns ganz klar als Hirten, als jemand, die gesetzt sind, der Gemeinde zu helfen, sie voranzubringen, für sie einzustehen, zu beten und so weiter. Das ist gar keine Frage. Aber wir werden nicht mehr Zeit verbringen, über Jahre dasselbe zu sagen, ohne dass es umgesetzt wird. Das werden wir nicht mehr tun. Das ist Diebstahl an unserer Zeit und es betrübt den Heiligen Geist. Das ist ein Spiel, ein frommes Spiel und wir dürfen das nicht mehr weiter spielen. Es ist etwas anderes, dass man in eine Notsituation kommt, dass man in Schwierigkeiten gerät und sagt, ich brauche hier einen Rat, wo geht denn das hier hin? Das ist ja furchtbar, was jetzt hier losgeht. Jetzt habe ich hier das und das und jetzt kommt das und das auf mich zu, was soll ich denn jetzt machen? Ja, komm, lass uns beten und wir schauen ein Wort. Oh ja, danke, okay, das werde ich jetzt tun. Und dann, kurze Zeit später, kann Gott sich bewegen, weil wir auch richtig entschieden haben. Weil wir dieses Wenn, Dann mehr und mehr verstehen. Und ich denke, die von uns länger dem Herrn konkret nachfolgen, sind, glaube ich, in der größeren Gefahr, dort nicht mehr so einfach zu sein im Glauben. Wir werden dann komplizierter und irgendwie umständlicher. Lasst uns da zurückkommen, im Glauben einfach zu sein. Einfach Dinge wahrzunehmen, das ist verkehrt, okay. Irgendwie hängt da mein Herz ganz sehr dran. Aber wenn ich das jetzt sehe im Wort, dann werde ich das regeln. Es ist unsere Pflicht, euch an Jesus zu binden. Und an Jesus zu binden heißt, euch an sein Wort zu binden. Der Paulus hat uns da ein Vorbild gegeben, im 2. Korinther 11, 2. Da schreibt er, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war seine apostolische Ausrichtung, sein apostolischer Eifer, Menschen dem Herrn Jesus zu verloben. Und das geschieht in der Praxis, dass ihr verlobt seid und verbunden seid mit dem geschriebenen Wort. Vielleicht bis hierher.
Ja. Ich hatte ähnliche Dinge auf dem Herzen und bin sehr froh, dass die ganz genau so gesagt wurden vom Axel. Und ich möchte das nur noch abschließen mit zwei Bibelstellen, dass ihr auch noch mal hört, dass ist etwas, was uns als Älteste auf dem Herzen ist, was Axel heute gesagt hat. Das ist etwas, was ganz einfach, wie es der Axel sagt, 1:1 in der Bibel steht und schon seit irgendwie Gemeinde angefangen hat, das Anliegen der Apostel ist für die Leute, die sich Jünger nennen. Ganz am Anfang, kurz nachdem Jesus noch auf der Erde war, schreibt Paulus an eine neu gegründete Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Das war das Anliegen der Apostel, wie wir wandeln und wie sollen wir wandeln, so dass wir Gott gefallen. Es ist wortwörtlich niedergeschrieben. Da brauchen wir nicht einmal ein Theologiestudium, da brauchen wir keine Sonderauslegung, da brauchen wir keine Parallelstellen. Das Anliegen der Menschen, die andere fit machen, um wirklich auf das Wiederkommen Jesus vorzubereiten, heißt, lebst du so, dass es Gott gefällt. Und dann, ihr kennt das im 1. Thessalonicher Kapitel 4 zu Hause alles. Ich hatte noch mehr Gedanken, das lassen wir alles weg, vielleicht später mal, weil es eh dasselbe ausdrücken würde, was der Axel gesagt hat. Geht viel dann in den nächsten Versen, wie gehe ich mit meiner Ehe um, mit meiner Frau um, wie gehe ich mit meinen Brüdern um und so weiter und so fort. Und am Ende steht im Vers 8, deshalb, wer dies verwirft, also diese Ermahnung und dieses darauf hinweisen lassen, sich da anbinden lassen an dem Herrn, sich korrigieren lassen, deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also das würde ich nochmal mit einem richtigen Nachdruck als letzte Bibelstelle für uns gemeinsam mitgeben. Wer das verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Und das ist was wir tunlichst lassen sollten. Okay, Amen.